Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Vielleicht wird hier bald auch alles neu, alles anders. Anders als die Tradition mit Volker Pispers, Konstantin Wecker, Reinhard May, Dieter Hildebrand. Die hängen nämlich in der Ahnengalerie im Gewölbekeller des Mainzer Unterhauses. Eine oder die bedeutendste Kleinkunstbühne in Deutschland. Um die soll es hier jetzt gehen, heute bei uns im Corso-Gespräch. Über 50 Jahre gibt es die schon und fast genauso alt ist der neue Chef. Stefan Denzer, Yogalehrer, Stand-up-Comedian, aber vor allem quasi der Erfinder der Heute-Show und der Anstalt im ZDF. Hallo.
Herzlich willkommen.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Besuch im Unterhaus?
Ja, das war, da muss ich so etwa 20 gewesen sein, ein Programm, glaube ich, damals von Dieter Nuhr. Ich habe aber auch Volker Pispers gesehen dort, Urban Priol und viele andere. Und das war echt ein prägendes Erlebnis. Das war eine coole Location und irgendwie ist es mir in Erinnerung geblieben.
Ja, was war, also Sie waren da öfter mit 20 damals dann. Da ging man so hin.
Da ging man so hin, wenn man sich wie ich immer eben fürs Lachen interessiert hat. Das ist so meine Mission und ich wusste schon, glaube ich, mit 16, dass ich irgendwie Menschen zum Lachen bringen wollte. Es hat dann aber auch noch sehr, sehr lange gedauert, bis es wirklich dann gelungen ist.
Ja. Was reizt Sie denn heute dann am Unterhaus noch?
Ich sehe darin die Chance, eben künstlerisch eigenständiger arbeiten zu können, mit vielen interessanten Köpfen gemeinsam neue Formen von Satire zu entwickeln. Natürlich geht es auch darum, das Kabarett zu pflegen, aber es geht darum, sich die Frage zu stellen, wie kann man politische Satire heute nach vorne bringen? Wo sind die Formen? Wo sind die neuen Köpfe? Und Sie haben eben Volker Pispers ja bereits angesprochen. Mich interessiert, wo ist der heute 20, 25, 30-jährige Volker Pispers, der dann in vielen Jahren mal in Deutschland auf den großen Bühnen spielt?
Ja, der ist wahrscheinlich jetzt gerade im Internet und twittert wie so ein Verrückter seine neuen Witze raus, oder?
Genau. Und wenn ich aber diesen Leuten, die da unterwegs sind, klar machen kann, wie segensreich eine Bühne ist, wie viel man lernen kann, wenn man vor Publikum steht und sofort merkt, zündet diese Pointe oder zündet sie nicht, funktioniert diese Nummer oder funktioniert sie nicht, dann glaube ich, lernen diese Menschen etwas, was sie im Internet und sonst wo super gut einsetzen können und was sie wieder unterscheidet von vielen anderen, die ähnliche Dinge machen dort.
Wobei ich im Internet ja auch eine Feedback-Kultur habe. Also wie die nun ist, darüber kann man sich streiten, aber es gibt auch die Like-Funktion, die Herzchen-Funktion, die Kommentar-Funktion, ist auch ein Feedback.
Das ist ein Feedback, aber ich sage, das Lachen ist eins, was ehrlicher ist. Es ist so unmittelbar wie nichts anderes.
Wie Sie das Unterhaus gerade beschrieben haben, wie es war, als Sie 20 waren, also vor gut 30 Jahren, dann, dass da junge Leute hingingen, dass man das so machte. Das ist ja heute nicht ganz so. Es gab eine Besucherumfrage unter 500 Besuchern. Da waren kaum Menschen unter 50 dabei.
Das stimmt. Und das ist bestimmt jetzt nicht nur ein Phänomen, was für das Unterhaus zutrifft, sondern viele Kabarettbühnen haben in Deutschland ein Problem der Überalterung. Und deswegen wünsche ich mir, dass mir so etwas gelingt, wie es mir bei der Heute-Show eben einmal gelungen ist, ein Genre ein bisschen neu zu definieren. Bei der Heute-Show ist es gelungen, eben neue Menschen für politische Inhalte, politische Satire zu interessieren. Und wenn ich das, was mir im Fernsehen einmal gelungen ist, im Unterhaus hinbekäme, und ich weiß nicht, ob es wirklich klappt, dann wäre ich happy.
Wie beurteilen Sie es denn im Nachhinein, das mit der Heute-Show? War da viel Glück dabei oder war das so geplant und das ist so aufgegangen dann?
Nee, das war echt Glück, wie vieles im Fernsehen Glück ist. Man darf auch nicht vergessen, wie viel Mist ich produziert habe und dass viele Misserfolge auch dazu notwendig waren, um so etwas hervorzubringen. Und das größte Glück, was ich hatte, war bestimmt, dass ich so einen Instinkt dafür hatte, dass Oliver Welke der Richtige sein könnte für diesen Job. Und er war es. Er ist der große Kopf dieser Sendung und er ist für den Erfolg verantwortlich und nicht ich.
Wie wollen Sie das denn jetzt aber machen, konkret für das Unterhaus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich werde versuchen, erst einmal so eine Art Community in Mainz zu gründen und zu bilden und versuchen, diese ganzen neuen Plattformen, die bis jetzt noch nicht bespielt werden, eben auch zu bespielen. Das heißt, ich möchte erst einmal auf diese Bühne hinweisen, indem bei Facebook, bei Instagram und überall in den Medien, in denen die jungen Leute heute unterwegs sind, auch das Unterhaus stattfindet.
Also einfach mal eine Facebook-Veranstaltung für einen Kabarettabend erstellen.
Richtig. Oder eben auch mal irgendwie so ein Internet-Thema aufzugreifen und zu sagen, wie können wir uns mit satirischen Mitteln dieser Hassgesellschaft im Netz nähern? Und was machen wir daraus an Haltung? Was machen wir daraus lustig? Und wie entstehen da zum Beispiel Sketchformen auf einer Bühne?
Ja, wer sind denn für Sie aktuell so die spannenden jüngeren Köpfe?
Ja, einer der spannendsten ist jetzt gerade in die Politik gegangen, Nico Semsrott, den ich für wirklich hochbegabt halte. Ich halte Hazel Brugger für hochbegabt, ein Ausnahmetalent. Es gibt andere, die auch im Netz sehr stark aktiv sind. Ich möchte jetzt nicht irgendwie welche nennen, um die anderen zu benachteiligen, aber Moritz Neumeier macht vieles, was ich gut finde. Till Reiners ist ein kluger, smarter Kopf. Und dann gibt es natürlich noch die ganze Generation derer, die im Augenblick die Leistungsträger sind. Mit denen habe ich auch in der Anstalt zusammengearbeitet, von Max Uthoff über Klaus von Wagner bis hin zu Christian Ehring.
Und die holen Sie jetzt einfach vom Fernsehen zurück auf die Bühne?
Wenn das so einfach wäre, nee. Die kommen einfach nicht mehr so leicht in eine Bühne mit 250 Zuschauern. Man muss heute einfach nach vorne gucken, muss gucken, wo kann man Kooperationen schließen und wo kann man diesen Leuten ein inhaltliches Konzept anbieten, was sie wieder reizt, was sie motiviert und wo sie sagen, hey, ein cooler Gedanke, den möchte ich jetzt nicht irgendwie gleich in einer großen Öffentlichkeit ausprobieren, sondern da gehe ich mal in einen kleinen, geschützten Raum wie das Unterhaus, wo man auch Dinge ausprobieren und auch mal verlieren kann. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
Ja, weil das ist ja vielleicht, ist das nicht auch so ein Problem heute, dass, also ich überlege jetzt zum Beispiel Hazel Brugger, die ist auf Tour gerade und da sind auch fast alle Termine ausverkauft. Läuft das nicht auch viel über so ein, dieses Star-Prinzip? Also dass diese Mittelschicht oder diese, wenn die Leute anfangen, dass es das, dass das gar keiner sich mehr angucken will, sondern man will dann direkt erst auch die jungen Leute, so kann ich das halt die Großen direkt sehen, die gehypt sind gerade.
Das ist für mich nicht wirklich die ganze Wahrheit. Ich glaube, dass hinter Hazel Brugger und hinter Nico Semsrott ein qualitativer Maßstab steht. Und dass man durchaus spürt, dass das, was diese Leute jetzt beispielsweise auszeichnet, diese Dichtheit, diese Originalität in den Pointen, die Betrachtungsweisen, die Perspektivwechsel und all das, was so an Comedy-Handwerk dazugehört, ist bei denen halt zu finden. Und Hazel Brugger beispielsweise schafft das in einer so minimalistischen Art und Weise, dass sie ja auch mit allen möglichen Erfolgskriterien bricht. Ja, also sie steht auf der Bühne, sie bewegt sich kaum, da ist ein Scheinwerfer und sie redet in einer coolen, smarten Art und Weise. Und das kann nur durch Qualität begründet sein, so sage ich jetzt mal als kleiner Träumer.
Okay, wie würden Sie es denn sehen? Muss denn dieses, das junge Programm, womit Sie dann die jungen Leute kriegen wollen, muss das denn besonders politisch sein oder gerade nicht?
Also das Unterhaus ist ein guter Ort, um politische Dinge zu machen. Und wir wissen eben aus der Zuschauerstruktur und auch aus dieser Umfrage, die wir da gemacht haben, dass das politische Kabarett das Rückgrat ist des Hauses. Aber mich reizt die Verbindung, die auch in der Heute-Show gelungen ist, es eben politisch und trotzdem gleich albern und lustig und auch mal einfach heiter zu sehen. Und ich versuche da immer beides hinzubekommen. Ich habe auch keine Berührungsängste vor klugen gesellschaftskritischen Themen. Es muss nicht immer politisch sein. Es gibt heute so viele Phänomene, die man auf satirische Art und Weise betrachten kann. Da muss es nicht unbedingt immer Politik sein, sondern man kann auch sehr viel Haltung und auch sehr viel Klugheit in anderen Themen entdecken, im Zwischenmenschlichen oder in unserer Gesellschaft.
Ja, welche Themen wären das denn, die jetzt heute aufkommen, die es vor 50 Jahren noch nicht gegeben hätte?
Also, wie nähern wir uns diesem Thema künstliche Intelligenz? Was macht das mit den Menschen? Was bedeutet das, wenn heute Amazon bei jedem im Wohnzimmer steht und abhört und ich plötzlich damit leben muss, dass mir Amazon irgendwelche Dinge und Produkte, die es offensichtlich aus meinem Wohnzimmer heraus abgehört hat, dann empfiehlt und vorschlägt? Das ist ein Thema. Wie gehen wir mit dem Thema Mobilität um? Wie wollen wir uns in ein paar Jahren bewegen, wenn unsere Städte voll sind? Also wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Ich könnte jetzt irgendwie eine Stunde reden von wichtigen, dringenden Themen, die alle latent politisch sind, aber die uns alle beschäftigen.
Okay. Und wie sehen Sie das denn? Also wie wollen Sie diesen Spagat denn eigentlich hinbekommen? Vor allem, was dieses Digitale oder das Internet angeht. Ich habe mir nochmal das aktuelle Programm angeguckt. Ich weiß, das ist noch nicht Ihres, das ist noch von Ihrem Vorgänger, aber da ist mir trotzdem was ins Auge gestoßen. Und zwar von Volker Diefes. Der hat ein Programm, das heißt Smart on a Phone. Und da geht es, so was ich mir auf YouTube angucken konnte, das ist ja heute alles dann auch auf YouTube, geht es halt darum, ja, wie war es nochmal in dieser Zeit, als wir das ganze Digitale noch nicht hatten. Und da war das noch so und haha, da kommt dann das Modemgeräusch. Das ist natürlich, da kann eine Generation Anfang 20, da kann die natürlich überhaupt nicht drüber lachen. Das ist, das interessiert die nicht, die kennen dieses Geräusch, werden es natürlich einordnen können, aber es ist kein, wie kann man denn da eine Ebene finden?
Also, Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist ein Prinzip von Try and Error, so wie im Fernsehen eben auch. Ich kann Ihnen jetzt kein Heilmittel empfehlen und auch nicht sagen, wie es genau funktioniert. Ich denke, man muss mindestens 3, 4, 5 verschiedene Wege ausprobieren, wie man eben diese jungen Themen auf die Bühne bringt, wie man eben dafür die Formate schafft. Und dann wird man am Ende wissen, was dann wirklich überzeugt. Und man muss wirklich mit einer Schrotflinte schießen. Also man wird eine interessante Form am Ende finden und wird eben viele Kügelchen ins Leere geschossen haben, um dann einen kleinen Schatz zu entdecken. Und das ist ein bisschen meine Strategie. Ich weiß noch nicht, was funktioniert. Ich weiß noch nicht, wie diese von Ihnen gerade beschriebene schwere Frage zu lösen ist. Aber ich weiß, man kann es nur finden, wenn man sich breit aufstellt und in verschiedene Richtungen guckt, indem man so eine Art Fischauge entwickelt, was 360 Grad um sich herum alles sieht, was da passiert.
Zum Mainzer Unserhaus gehört ja auch der total wichtige Kleinkunstpreis. Den gibt es seit 1972. Soll der so bestehen bleiben oder wollen Sie den auch erneuern?
Ich überlege, wie ich den erneuern kann, aber das geht nicht ohne die Unterstützung des Senders, der den Deutschen Kleinkunstpreis überträgt. Und ich bin da in Gesprächen und hoffe, dass ich die Unterstützung dafür bekomme. Das Beispiel, was Sie eben zu Volker Diefes genannt haben, das gilt auch so für den Kleinkunstpreis. Also man muss sich die Frage stellen, wo sind da neue Impulse und wo können die Genres, die junge Menschen begeistern, wie beispielsweise Slam Poetry oder Science Slams, die jetzt im Deutschen Kleinkunstpreis noch deutlich unterrepräsentiert sind. Wie können die in Zukunft eine Chance haben, gewürdigt werden mit so einer Auszeichnung?
Aber sind die nicht eigentlich auch schon wieder fast alt? Also es gibt ja Poetry Slam und diese ganzen Slams gibt es ja auch schon ganz schön lange.
Das stimmt. Die sind jetzt auch schon mal, würde ich sagen, mindestens 5 bis 8 Jahre unterwegs. So lange verfolge ich die Szene jedenfalls. Und das ist nichts ganz Neues. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, was ich genau Neues ausprobieren werde, aber ich werde auch versuchen, dort noch ein paar Formen zu entwickeln, die es jetzt in dieser Form noch nicht gibt.
Ja, oder schauen wir mal anders drauf. Was ist denn heute Kleinkunst noch? Spielt das noch so eine Rolle, wie es damals gespielt hat?
Also ich habe, und das hat natürlich eine große Zeitung wieder gleich dazu gebracht, irgendwie das in Frage zu stellen, ich habe ja heute schon ein kleines Problem mit diesem Begriff Kleinkunst, weil wie soll erst einmal dieses Klein in Kleinkunst verstanden werden? Ist es die kleine Kunst, dann stimmt das schon mal nicht irgendwie in der Form, dass natürlich dort Leute wie Volker Pispers, wie Georg Schramm, Urban Priol und großartige Arbeit, intellektuelle Höhenflüge geleistet haben. Das ist alles bloß nicht klein und sie werden als Kleinkünstler bezeichnet. Das zweite Problem, was ich habe, diese Kleinkunst findet heute in riesigen Hallen statt. Sie haben gerade von Hazel Brugger gesprochen. Schauen Sie sich jemand wie Caroline Kebekus an, welche großen Zusprüche die haben. Das ist auch im Wirkungsgrad keine kleine Kunst mehr. Und dann, weil Sie jetzt so viel Wert darauf gelegt haben, fragen Sie doch mal heute bitte einen 20-Jährigen, was der unter dem Namen Kleinkunst versteht. Da wird nicht viel kommen, glaube ich.
Ja, was können Sie denn jetzt im Unterhaus anders machen als im Fernsehen? Was können Sie da jetzt umsetzen, was im Fernsehen nicht ging?
Ja, beim Fernsehen haben Sie eben 5 Ebenen über Ihnen, die entscheiden und die Ihnen sagen, was wo lustig ist, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, was wo irgendwie in welche Interessen passt. Und jetzt habe ich einfach eine Freiheit zu sagen, nee, wir müssen experimentieren, wir müssen nicht in diesem enormen Druck arbeiten, immer gleich einen großen Erfolg zu erzeugen. Beim Fernsehen ist es so, wenn Sie heute eine erste Staffel von irgendeiner neuen Comedy kriegen und dann müssen sie schon sehr hart arbeiten, um eine zweite Staffel zu kriegen. Und ich kann jetzt eben hingehen und kann sagen, ich glaube an einen jungen Künstler, ich glaube an eine junge Idee und ziehe die jetzt einfach mal durch und schau mal, was passiert denn mit dieser Idee und ist da irgendwann nach 3 Jahren ein Punkt erreicht, wo man sagt, und jetzt ist man in der Reife, eben Erfolg damit haben zu können.
Genau, die Gefahr besteht ja aber, dass es einfach keiner mitbekommt, weil es so klein ist, weil es nur eine kleine Bühne ist, weil es online noch nicht so groß stattfindet.
Das ist eine Gefahr. Die größere Gefahr ist natürlich die, dass die Qualität nicht ausreicht. Aber es gibt keine Alternative zu diesem Ausprobieren. Es gibt keine Alternative zu machen, wenn man nach vorne geht. Also ich muss mir einfach die Frage stellen, lege ich mich jetzt zurück? Mache ich einfach meinen Job bequem weiter, so wie ich es hätte tun können? Oder stelle ich mich nochmal dieser schwierigen Herausforderung, wie kann man so eine Bühne ins in ein neues Zeitalter führen? Und wo kann diese Bühne eben nicht nur noch Bühne sein, sondern vielleicht auch so etwas wie ein Entwicklungslabor für neue Formen von Kleinkunst, Kabarett, Comedy, Slam Poetry, Science Slams oder was auch immer da
passiert.
Das heißt,
Sie meinen da zum Beispiel, dass dann irgendeine Art von Show auf der Bühne stattfindet oder wie Sie sagen, immer neue Form? Was genau...
Ja,
was könnte das denn sein? Ich habe gar keine Vorstellung.
Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn man sich mal umsieht, was wird in anderen Ländern mittlerweile gemacht und produziert, in Großbritannien oder beispielsweise auch in Amerika. Da ist es heute gang und gäbe, dass eben die meisten Comedians oder auch Satiriker mittlerweile mit einem Laptop auf die Bühne gehen. Die haben für wenig Geld einen Beamer, stellen sich hin und machen plötzlich Dinge, die multimedial sind. Das heißt,
also eine PowerPoint-Präsentation.
Zum Beispiel, sie benutzen PowerPoint, aber auch sie benutzen Facebook, die Social-Media-Aktivitäten. Ich habe vor wenigen Jahren in Großbritannien, das ist glaube ich 2-3 Jahre her, gesehen, eine hochinteressante Show, wo jemand einem großen britischen Prominenten private E-Mails geschrieben hat. Der hat ziemlich doof geantwortet, der Promi. Und er hat eben aus diesem Mailverkehr ein wunderschönes Soloprogramm gemacht, was tatsächlich über eine Stunde lang funktioniert und getragen hat. Das war so eine Form, die ich noch nie gesehen habe und die ich spannend fand.
Okay, also das Internet ein bisschen auf die Bühne holen.
Das ist ein Modell. Ein anderes Modell, es gab noch nie in Deutschland eine große Sketchformation, die wirklich satirische Sketche gemacht hätte. Es gibt natürlich das traditionelle Ensemble-Kabarett, wie es beispielsweise beim Düsseldorfer Komödien oder eben auch bei der Distel in Berlin zu finden ist, Leipziger Pfeffermühle etc. Die finden auch alle im Unterhaus statt. Aber es gibt nichts in den letzten Jahren, was in diesem Bereich von Sketch etwas Neues gewesen wäre. Und auch da wissen Sie, dass Sie eben in Amerika junge Leute finden, die Ihnen etwas auf die Bühne stellen, wo Sie sagen, das wäre schön, mal sowas in Deutschland zu haben.
Der Unterschied ist wahrscheinlich, wenn Sie das jetzt auf dieser kleinen Bühne machen, dass Sie andere Freiheiten haben, oder? Wenn man sich jetzt überlegt, dieses Erdogan-Gedicht von Böhmermann, das hätte jetzt wahrscheinlich keine Staatskrise ausgelöst, wenn es im Mainzer Unterhaus vorgetragen worden wäre, oder?
Genau.
Wie nutzen Sie das dann? Wollen Sie bissiger werden?
Ja, das Bissige ist für mich kein Wert, der an sich stehen sollte, weil mir geht es schon darum, natürlich irgendetwas zu wollen. Ich habe immer das Gefühl, dass gute Satire eine Verbesserung der Welt erreichen möchte. Und sich zu sagen, ich möchte einfach noch härter sein oder noch böser oder noch bissiger, als das bis jetzt sich irgendjemand getraut hat, das würde mir ehrlich gesagt nicht ausreichen. Aber es hilft einfach, einen geschützten Raum zu haben, in dem sie einfach solche Dinge lernen können und wo sie erst einmal nur 100 Leute haben, die ihnen am Abend hinterher sagen, das kannst du nicht sagen, und wo ein kleiner Shitstorm in einem geschützten Raum auf jemanden eintrifft und dann eben nicht gleich national ausdiskutiert werden muss.
Wie hat sich denn eigentlich in den letzten 30 Jahren der Humor, der Kabaretthumor verändert, seit Sie so das erste Mal im Unterhaus waren?
Da hat sich sehr viel getan. Also erst einmal hat sich, finde ich, mir fällt kein besseres Wort dafür ein, außer dem englischen Pacing, das Pacing verändert. Also Kabarettisten wie Volker Pispers, aber auch wie Urban Priol, die haben dafür gesorgt, dass plötzlich das Kabarett Tempo hatte und Geschwindigkeit hatte und schnell wurde, wie es vorher eigentlich nicht so richtig üblich war. Das Zweite, was ich finde, das sich verändert hat, ist natürlich, dass man jetzt spürt, wie Menschen, die Tatsache, dass sie als Persönlichkeit auf der Bühne stehen, mehr nach vorne rücken. Das gute alte Ich verkleide mich und gerade irgendwie diese ganzen Frauenrollen, wo man sich halt irgendeine lustige Perücke aufziehen musste oder irgendetwas anderes. Heute stehen Menschen mit einem relativ realistischen, komischen Blickwinkel auf der Bühne. Es ist sehr, sehr viel alltäglicher, authentischer geworden, die Comedy, als sie das noch vor einigen Jahren war, wo dann doch sehr oft auch mit künstlichen Bühnenfiguren gearbeitet wurde.
Und reflektierter, wenn ich da an Hannah Gadsby denke, das ist diese australische Stand-up-Komikerin, die sich in einer Netflix, oder mittlerweile steht es auf Netflix, darüber Gedanken macht, was das heißt, wenn sie da auf der Bühne steht und ihre ganz persönlichen Themen eben auf die Bühne stellt und dass das vielleicht gar nicht für die Comedy geeignet ist, also so eine Anti-Comedy gemacht hat.
Ja, das ist eben auch ein großer Trend, diese eigene Nabelschau, ja, das in die Mitrücken einer persönlichen Biografie und eines persönlichen Erlebnisses.
Ja, werden Sie sich eigentlich auch auf die Bühne stellen?
Nee, um Gottes Willen. Das
starten Sie ja schon mal.
Ja, aber das war meistens so, sagen wir mal, Mittel. Ja. Und am Ende war es teilweise okay und ich habe da sehr viel gelernt, aber ich habe jetzt erst einmal so einen schweren Job vor mir und ich muss an so viele Baustellen dran, um Gottes Willen. Also das wird erst einmal dauern. Das, was ich selbst an Handwerk machen möchte, ich möchte jetzt das, was ich in der Heute-Show oder anderswo gelernt habe, an Handwerk weitergeben, an ein paar junge Leute. Ich werde versuchen, so eine Art Comedy-Community in Mainz zu gründen, wo wir uns wöchentlich zum Analysieren, zum Schreiben, zum Ausdenken von neuen Formen treffen. Und wenn es mir gelingt, da ein paar Leute zwischen 20 und 30 zu mobilisieren, dann entsteht daraus vielleicht irgendwann mal eine kleine Gruppe, vielleicht ein Ensemble oder irgendetwas in diese Richtung.
Wie passt das denn eigentlich? Sie sind ja auch Yoga-Lehrer. Wie passt das denn eigentlich zum Kabarett? Also ich habe immer das Gefühl, Yoga ist immer eher so eine ernste und total andächtige Geschichte.
Ja, ich bin als Yoga-Lehrer nicht andächtig und ernst. Ich versuche auch da irgendwie den Humor als Mittel einzusetzen. Aber es ist schon so, das sind zwei unterschiedliche Seiten in mir. Und wie die zusammenkommen, da müssten Sie irgendeinen Psychologen fragen. Ich kann es Ihnen nicht so richtig erklären. Ich weiß nur, dass mir Yoga über die letzten Jahre geholfen hat, meinen Job so zu machen, wie ich ihn gemacht habe. Da war viel Stress im Leben dabei und ich konnte auf die Matte gehen und konnte diesen Stress irgendwie da loslassen und habe deswegen, weil ich gemerkt habe, dass es funktioniert, für mich funktioniert, das muss nicht für jeden funktionieren, habe ich dann eben auch meine Yogalehrerausbildung gemacht.
Stefan Denzer, vielen Dank für das Corso-Gespräch. Ab wann gibt es Ihr Programm zu sehen im Unterhaus? Wann startet das?
Also die jetzige künstlerische Leitung hat noch sehr vieles auch im kommenden Jahr verplant und meine ersten Akzente wird man im Sommer, im Frühsommer, vielleicht im Herbst dann etwas mehr spüren. Ja.
Vielen Dank, der neue Leiter des Mainzer Unterhauses, Stefan Denzer, im Corso-Gespräch. Haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank.